biblischer Gehorsam und wie es geht. Als nächstes wollen wir einfach mal als Überleitung gucken, den Missionsbefehl. Steckt ja auch das Wort Befehl da drin, also hat das was mit Gehorchen oder Widerstehen zu tun, dem Befehl oder Ungehorsam, Gehorsam oder Ungehorsam. Und deswegen, lasst uns mal aufschlagen, Matthäus Kapitel 28, Vers 19 bis 20. Das sind zwei sehr bekannte Verse, aber die liest man oft selbst nicht oder überliest man, weil man sie kennt quasi. Aber sehr, sehr wichtige Verse für uns alle, nicht nur für die Missionare. Ich lese das vor aus Matthäus Kapitel 28, Verse 19 bis 20. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Amen. Ja, diese Verse sagen, geht hin in alle Welt und es geht an alle Christen. Aber wir sehen schon, dass in Philippi, Ephesus oder in der Gemeinde von Korinth, die sind nicht alle in den Dienst gegangen und haben diesen Befehl quasi 1:1 umgesetzt, sondern sie sind in den Gemeinden geblieben und einige wurden entsandt. Und es gibt so diesen quasi das allgemeine Verständnis des Missionsbefehls, aber auch den, wo der Herr einfach ruft, den Missionar und beruft, wie wir das auch bei Paulus, ehemalig Saulus, sehen. Und es ist also trotzdem so, dass wir da nicht befreit sind von diesem Befehl, wenn wir nicht in die Mission gehen, sondern die Mission beginnt da, wo die Tür aufgeht. Und am besten schon zu Hause, wenn man Familie hat. Man ist Vorbild der Kinder, die wissen, ob wir Christen sind oder ob wir Heuchler sind. Also Kinder haben da ein ganz einfaches Gefühl und wissen, ob Eltern Christen sind. Das merkt man als Kind. Und somit trägt man die Verantwortung schon im eigenen Haus. Kann man schon diesem Missionsbefehl gehorchen sozusagen, ja. Aber es gibt viele Befehle. Ja, es geht ja heute um Gehorsam. Deswegen fange ich mal erstmal an, ein paar Befehle zu sagen. Es gibt sozusagen Liebesgebot im Lukas, im Kapitel 10. Da ist das nächste. Im Lukas Kapitel 10, Vers 27 wollen wir mal gucken. Das sogenannte Liebesgebot. Lukas Kapitel 10, Vers 27. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann gibt's das Gebot auch noch, du sollst deine Feinde lieben. Also das ist ganz schön schwer, irgendwie nachzumachen, zu gehorchen diesem Befehl. Wie soll man sowas schaffen? Wie geht sowas? Das sind Fragen, die eigentlich in jedem Christen dann aufkommen. Aus welcher Macht sollen wir das machen? Wie geht das aus einem selbst? Man kommt manchmal mit sich selber nicht klar als Christ oder als Mensch allgemein. Und dann sollen wir so selbstlos quasi sein. Im 1. Petrus, im Kapitel 1, Vers 16, steht geschrieben, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Nun, Jesus hat uns zugesagt, wir sind Heilige. Wir sind, wenn wir uns bekehren, Kinder Gottes sind, dann sind wir heilig, dann bist du heilig. Aber du sollst nicht nur diesen Titel heilig haben, sondern du sollst auch heilig wandeln. Das heißt, nach Möglichkeit sündlos handeln. Wie soll sowas gehen? Ich kenne es von mir selbst, wenn man etwas nicht erfüllt. Man versündigt sich, man wird wütend oder sowas, macht etwas oder sagt etwas, was man danach bereut. Und man steht da und ist schon wieder gescheitert. Und es kann passieren, dass in dem einen oder anderen Moment man sich fühlt, als ob man Leistungsdruck hat. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass diese Aufforderungen, diese Befehle, die an Christen gehen, nichts mit dem ewigen Leben direkt zu tun haben. Das heißt, sie sind nicht heilsrelevant. Es wird nicht deine Ewigkeit daran bestimmt, ob du diese Gebote erfüllst quasi. Gerade dieses Gebot, sei heilig, das erfüllt keiner so richtig im Wandel letztendlich. Es ist eine Unmöglichkeit und dennoch sollen wir es versuchen. Darum geht es in diesen Befehlen. Wir sollen nicht aufgeben. Wie Paulus sagte, aufgeben? Nein, das sei ferne. Und da stellt sich trotzdem die Frage, ja, wie sollen wir denn, aus welcher Kraft, wie sollen wir das schaffen, wenn wir als Menschen ungeeignet sind, solche Befehle irgendwie zu erfüllen, wie funktioniert das Ganze? Und ich finde es sehr schön, im Lukas Kapitel 5, lasst uns das aufschlagen, das ist auch heute der Predigttext, Lukas Kapitel 5, Verse 1 bis 11, das ist eine sehr bekannte Geschichte, oft aus der Kinderstunde auch noch bekannt, aber es ist eine sehr lehrreiche für uns Geschichte. Und ich möchte die einfach mal vorlesen. Lukas Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Ganz kurz, um ein bisschen besseres Verständnis der Situation zu bekommen. Das Ganze war in dem Gebiet von Galiläa. Es war Anfang quasi der Wirkungszeit von Jesus. Davor hat er jahrelang einfach als Zimmermann gearbeitet. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt so richtig seine Reise oder kurz davor, wo er die Menschen predigte und Wunder tat. Nämlich zuvor hat er in diesem Gebiet auch Menschen schon geheilt. Das heißt Menschen, die Probleme hatten, Ausschläge und Krankgebrechen halt hatten. Und sie wurden alle geheilt von Jesus Christus. Das ist das, was davor geschehen war. Und die Menschen haben ihn richtig bedrängt. Und sie wollten ihn für sich behalten. Als den Heiler, den Superarzt, den wollen sie nicht gehen lassen. Aber Jesus hat gesagt, ich muss auch zu anderen Menschen gehen. Ich kann nicht bei euch bleiben. Und ist dann aufgebrochen. Und in dieser Situation kommt es zu diesem Ereignis. Ja, Jesus predigte zu dieser Menge, die ihm auch drängte, ja, um das zu hören, was er zu sagen hat. Dieser Wunderheiler, dieser Mensch in ihren Augen, der Wunder tat, das war nichts Normales. Und es wird von vielen geschichtlichen Quellen bezeugt, dass da diese Ereignisse waren. Und wir sehen hier auch eine Situation, der aufmerksame Leser hat vielleicht die Frage auch gehabt, ja, sie wuschen ihre Netze, die haben aber nichts gefangen in der Nacht. Wie kann das denn sein? Ja, es ist so, am Meeresboden sind jede Menge Algen und auch Muscheln und deswegen muss man als Fischer immer die Netze nach jedem Fang, egal ob man was fängt oder nicht, reinigen. Und es ist so, wir wissen nicht, was der Herr Jesus Christus diesen Menschen gepredigt hat. Er wusste aber, dass es nicht ausreicht, sie zu heilen, sondern es war notwendig, ihnen mehr zu geben, die Möglichkeit zu geben, Gottes Kinder zu werden, sich zu versöhnen mit Gott durch Jesus Christus. Und es war eine große Menge. So ging Jesus auf dieses Fischerboot und nahm ein bisschen Abstand und konnte dann wunderbar predigen. Nach dieser Predigt kommt es jetzt zu dieser Situation zwischen dem Dialog zwischen Simon und Jesus. Und es ist sehr, sehr spannend. Jesus sagt ihm, geh nochmal angeln, na, geh nochmal fischen. Das ist etwas, was total unlogisch ist. Etwas, was keiner eigentlich, der normal denkt, machen würde. Das ist, es war früher so, dass man einen Beruf hatte und der Beruf war der Beruf, den meine Eltern auch hatten quasi. Also man hat immer das Handwerk seiner Eltern weitergeführt. Man hat da als kleines Kind schon mal Papa gelernt und dann konnte man dieses Handwerk und hat es verübt. Also die waren quasi in ihren Handwerken Experten und Gelehrte. Und Jesus war Zimmermann. In den Augen von Simon war er nichts anderes als ein Zimmermann. Und jetzt kommt ein Zimmermann und sagt einem, der genau weiß, dass zur Dämmerung beziehungsweise nachts die Fische rauskommen, ja, tagsüber zu angeln. Das ist so ein bisschen lächerlich direkt. Und wir sehen diesen Konflikt zwischen Verstand und Gehorsam. Das ist etwas Wertvolles für uns und das können wir uns merken. Ja, also hier machen sie es genau richtig. Der Herr Simon reagiert genau richtig. Er sagt erstmal Jesus, dass es so diesen Widerspruch gibt. Das macht keinen Sinn, aber ich werde es trotzdem machen. Wir wissen nicht die Motivation, warum er das gemacht hat, ob er beeindruckt war von Jesus als Redner oder nicht, aber er war gehorsam und hat es letztendlich einfach mal ausprobiert. Und es ist so, als Prinzip können wir daraus lesen, als Nicht-Christ, wenn du dich auf Jesus Christus einlässt, wirst du ein Erlebnis mit ihm haben. Und zwar, Jesus wird sich melden in dein Leben. Wenn du dich auf ihn einlässt, er wird sich melden. Es kommt eine große Situation auf dich zu, wenn du dich darauf einlässt und ihn suchst. Denn es steht in der Bibel, wer sucht, der wird finden. Und das bezieht sich nicht auf Dinge, die man verlegt hat, sondern auf Jesus Christus in der Bibel. Und ja, sie haben was gefangen. Sie haben Fische gefangen, und zwar so viele, dass die Netze zu reißen drohten. Und so passierte es, dass sie das größte Erlebnis quasi eines Fischers oder den größten Traum erleben konnten. Ein Fischerkind oder ich wollte auch früher als kleines Kind Fischer werden. Und Fischfang ist wie Gold finden dann, ne? Also so war es für mich früher, das war der Traum. Und wenn ein ganzes Boot voll ist mit diesen Fischen, das ist ein Riesentraum, der sich erfüllt für diese Menschen, ne, die das beruflich auch machen. Und neben dem Traum ist es ein riesiger finanzieller Reichtum, der sich da ansammelt. Ja, diese drei, Jakobus, Johannes und auch der Simon, die waren Kollegen quasi, Arbeitskollegen. Das war eine Fischerei, die sie richtig geführt haben. Ja, die Römer hatten ganz klar definiert, da dürfen die in diesem Bereich der See Genezareth, das ist auch tatsächlich geschichtlich nachweisbar, angeln. Also das ist festgehalten, das ist Geschichte und das ist ein riesiges Erlebnis für die gewesen. Also Vertrauen trotz des Widerspruchs des Verstandes sehen wir hier. Und dann schenkt der Herr den Segen. Aber es entsteht auch ein Problem. Die Netze drohen zu reißen, aber es ist ein positives Problem. Es ist nichts Negatives in dem Sinne. Aber wir sehen etwas Wichtigeres als das, nämlich als sie erkannt haben, dass dieser Mann nicht ein normaler Mensch ist, dass er wusste, wo Fische sich befinden am Tag. Wie der Herr das Wunder gemacht hat, das wissen wir nicht. Ob er Raubfische vielleicht in Fischfarm da reintreiben lassen hat oder ob er der Fische direkt entstehen lassen hat in den Netzen, wir wissen es nicht. Aber es war übernatürlich. Das sieht man an der Reaktion dieser Fischer. Sie haben Angst gehabt, sie haben Furcht gehabt. Sie haben gemerkt, dieser Mann ist wahrscheinlich ein Prophet in ihren Augen in erster Linie erstmal, aber dennoch, sie haben gemerkt, das ist ein Heiliger. Wir sind es nicht. Sie haben sich gesehen. Sie haben sich selbst auf einmal reflektieren können, als sie gesehen haben und hingeguckt haben, wer Jesus Christus ist. Das heißt, durch die Begegnung haben sie sich selbst gesehen. Und das Tolle ist, im Sprüche, Kapitel 3, die Verse 5 bis 7, da steht etwas, was eigentlich perfekt passt auf diese Situation. Sprüche, Kapitel 3, die Verse 5 bis 7. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Diese Reaktion war das, was die Jünger gemacht haben. Also die zukünftigen Jünger in der Situation waren sie ja noch keine Jünger. Aber das ist das, was sie gemacht haben, bewusst oder unbewusst. Das war die Reaktion. Und wir sehen einfach, dass es ein Prozess ist, wenn wir dem Herrn begegnen, dass dann wenn wir uns darauf einlassen, dass das dann passiert. Und es ist das Typische, was passiert vor einer Bekehrung. Wenn wir dem Herrn Jesus Christus begegnen, dann werden wir erstmal erfahren, dass er existiert. Dann befällt dem Menschen erstmal eine Furcht. Und Jesus Christus hat dann die Aufforderung gestellt an die Jünger, ihnen nachzufolgen. Er hat ihnen gesagt, Wir sollten Menschen fangen, das heißt mit ihnen auf diese Reise gehen, die Dreijährige, die vor ihm lag, und Menschen die frohe Botschaft, beziehungsweise erstmal zu predigen und ihnen zu sagen, wie sie zum Himmel kommen können, wie es geht, die Versöhnung. Und dennoch hatten die Jünger eine Riesenwahl. Und zwar, sie hatten den Fang ihres Lebens gemacht und sie hatten das Angebot ihres Lebens gleichzeitig bekommen. Man konnte Fische in Salz einlegen, man konnte sie räuchern, man konnte sie verkaufen. Das war wie ein Sechser in Lotto für diese Männer. Ja, zwei Schiffe voll mit Fischen, das ist etwas, wenn man nebenbei weiterhin fischt und sich nicht ausruht, nur dann ist man reich quasi, ein gemachter Fischer. Und dennoch lesen wir die Reaktion, sie haben alles liegen lassen. Sie haben einfach alles liegen lassen und sind los. Sie haben verstanden, das, was der Mensch mir anbietet, das möchte ich, das brauche ich. Ich brauche das Geld nicht. Was bringt mir das? Und das ist das, was diese Jünger hier gemacht haben. Man steht als Mensch zwischen einer Wahl, Sicherheit, Reichtum oder Gott. Man kann nicht beides haben. Die eigene Sicherheit, die eigene Herrschaft oder die Herrschaft Gottes. Es geht nicht beides. Und in Matthäus 16 sehen wir das bestätigt. Matthäus 16, Vers 25 sehen wir das bestätigt, dass wir nicht beides haben können, dass wir letztendlich loslassen müssen, die eine Sache, um die andere zu haben. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Mit anderen Worten, das ist so eine Metapher, wer selbst noch der Herrscher seines Lebens sein will, wer bestimmen will, was genau alles kommt in seinem Leben und wie er zu leben hat, die eigenen Entscheidungen treffen will als Freier, der wird sein Leben verlieren in Ewigkeit. Aber wer sein Leben verlieren will, das heißt aufgibt die Herrschaft, die man hat, die freien Entscheidungen und Knecht wird, Jesu Knecht, das heißt man trifft nicht mehr die eigenen Entscheidungen, sondern der Herr, der wird es gewinnen, der wird die Ewigkeit gewinnen. Und wir sehen bei neubekehrten Menschen sehr oft, dass sie Feuer und Flamme sind. Ja, Menschen, die so, was weiß ich, 10 Jahre im Glauben sind, merken langsam, ja, es ist nicht mehr so ganz wie am Anfang. Ja, die Freude im Herrn, wir haben gesehen auch im Sendschreiben, Philippi war es, die erste Liebe. Ne? Geht zurück zur ersten Liebe. Diese erste Liebe ist wichtig. Warum? Weil da die ersten Werke waren. Das heißt, das Weitergeben der frohen Botschaft. Und wie soll das denn funktionieren? Wie sollen wir diese Befehle denn gehorchen? Das ist immer noch die Frage, die ungeklärt im Raum steht. Es gibt Menschen, die sagen, es ist Disziplin. Du kannst gehorsam sein, indem du einfach jeden Tag dieselbe Routine machst. Du liest die Bibel, du betest, du machst jeden Tag das quasi und bist da ganz fest im Wille. Und es klappt bei einigen Menschen, dass sie da sehr hart sind. Und dennoch geht dabei die Freude verloren. Und dann gibt es andere, die sagen, wir brauchen die Gottesfurcht, wir brauchen die Dankbarkeit, wir brauchen viel Gebet. Ich denke, das ist nicht falsch, diese 3 Punkte. Aber es ist erst Schritt 2. Was wir brauchen, ist etwas anderes. Und ich habe ein kleines Beispiel für euch. Ich weiß nicht, wie alt ich war, also ich würde mich noch als Kind beschreiben, in Erinnerung. Und zwar, ich war harponieren. Das heißt, auf Fische schießen und die dann auch rausholen, um zu essen. Und das habe ich geliebt. Und irgendwann, da war ich weiter draußen im Meer und ich sehe einen riesen Schatten auf mich zukommen und merke, der Fisch ist mir definitiv zu groß und ich habe richtig Angst bekommen. Aber ich wusste, das ist jetzt kein Raubfisch, aber der war mir einfach zu groß. Es wirkte einschüchtern, so einschüchtern, dass man ganz schnell wieder weg ist da. Egal, ob man die Sicherheit dieser kleinen Harpune hatte, das hat nicht geholfen. Und ja, danach habe ich von dieser Begegnung erzählt. Man musste mir nicht sagen, erzähl jetzt von dieser Begegnung, sondern das war das, was mein Herz erfüllt hat in dem Moment. Die Angst und auch dieses Erlebnis, ich lebe noch, das war alles gut, mir geht's gut. Es war ein Schock erstmal. Ne? Und was wir brauchen ist das Erlebnis mit Gott, die Begegnung mit Gott als Christen. In erster Linie, wenn wir Gott begegnen, dann können wir gar nicht schweigen. Da müssen wir nicht gehorchen aus einer Gesetzlichkeit heraus, sondern das erfüllt uns so sehr, dass wir wie angeschubst werden von Gott, das zu machen. Wir können gar nicht mehr Nein sagen. Das ist das, was wir wollen. Das ist das, was wir mit allen Sinnen verlangen. Und das sehen wir in Apostelgeschichte 4 sehr schön beschrieben. In Apostelgeschichte 4, da waren, Johannes und Petrus waren vor dem Hohen Rat. Und ich finde es einfach sehr wichtig, das zu sehen. Apostelgeschichte 4, die Verse 18 bis 20. Genau. Und jetzt spricht es erstmal über den Hohen Rat. Und sie ließen sie rufen, die Jünger ließen sie rufen, der Hohe Rat ließ die Jünger rufen. Und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in den Namen Jesu zu reden, noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott? Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Es ist das Erlebnis, was sie hatten, dass sie mit dem Herrn unterwegs waren, dass sie wussten, dass er gekreuzigt wurde und dass er auferstanden ist. Sie hatten es bezeugt. Sie haben es mit eigenen Augen gesehen und gehört, dass er lebte, mit allen Sinnen. Und so waren sie so durch und durch gedrängt von diesem Erlebnis, das weiterzugeben. Sie konnten nicht schweigen. Es ist egal, ob ihnen der Tod drohte oder nicht. Sie hatten keine freie Wahl, denn sie sind Knechte, und zwar gelenkte Knechte durch den Heiligen Geist. Wir lesen etwas Ähnliches in der Apostelgeschichte bei Paulus. Als er noch Saulus war und sich bekehrt hat. Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 6. Ich lese die einmal im Schnelldurchlauf durch. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte, genau, gegen die Jünger als des Herrn, ging zum Hohenpriester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in die Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Er wollte sie töten. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Ja, ab diesem Zeitpunkt, nach diesem Erlebnis, hat Paulus, der ehemalige Saulus, alles gegeben, sein ganzes Leben, auch sein Leben. Er ist dann gestorben für den Herrn auch. Wie viele von den Jüngern. Ja, es ist nicht der Wohlstand, der uns erwartet, wenn wir diesen Befehlen gehorchen. Es ist nicht immer eine Happy End in Sicht. Wir wissen nicht, wie unser Leben das Ende nimmt, aber man weiß eins, man hat eine Ewigkeit mit dem Herrn vor sich. Und wir sehen einfach auch die Begegnung. Er hat gezittert, ein erwachsener, gestandener Mann, der überzeugt war und auch Menschen getötet hat, der wirklich im Leben stand mit beiden Beinen, ein sehr schlauer Mensch, ein gelehrter Mensch. Er hat lebendigen Gott nur gehört und er war blind 3 Tage und er hat ein Erlebnis gehabt und konnte nicht mehr schweigen. Er wollte unbedingt diesem Herrn gehorchen. Er hat gesehen, das ist das mächtigste Wesen, der herrlichste Gott, den es gibt, den einzigen Gott, den es gibt und, jetzt ist es aber so, wir leben nicht mehr in der Zeit, wo diese Wunder geschehen. Es ist nicht mehr die Notwendigkeit da, dass solche Erscheinungen und heftigen Erlebnisse da sind, denn wir haben das Wort Gottes. Das hatten diese Menschen nicht damals. Wir haben das komplette abgeschlossene Wort Gottes, das in Ewigkeit Bestand hat. Und in diesem Wort können wir Jesus begegnen. Natürlich können wir auch im Gebet ihm begegnen und auch durch Christen. Aber hauptsächlich ist die Adresse Nummer 1 für uns Christen das Wort Gottes. Und da können wir Gott ganz persönlich erleben. Und es ist ein Riesensegen, wenn man das hat. Und man wird dann wirklich voller Freude, aber auch voller Furcht. Wenn man auf das Kreuz schaut und sieht, was der Herr für einen gelitten hat, für uns gelitten hat, was er aufgegeben hat, was er gelebt hat auch, um bis dort und mit dem Wissen, ich werde da gekreuzigt von den Menschen, die alle applaudieren und sagen, Hosianna, die werden ihn bespucken. Und das alles wusste der Herr. Und wenn wir das sehen, was bewirkt das in uns? Ist es eine Begegnung, die wir haben, oder ist es ein Wissen, was wir haben über Gott? Das ist oft so. Wir lesen die Bibel und denken, wir haben es mit dem Wissen zu erfassen, aber das stimmt nicht. Wir müssen gucken, Herr, was willst du für mich? Was kann ich denn verstehen hieraus? Und das ist das, es geht nicht um eine Theorie, es geht um die Praxis. Und die Praxis erfahren wir auch in der Bibel. Deswegen ist es so wichtig, die Bibel zu lesen. Es ist essentiell für einen Christen. Ohne das überleben wir nicht als Christen. Ohne das überleben wir nicht. Das ist wie Verzichten auf Essen. Und das können wir als Menschen auch nicht. Und einfach zur Überprüfung, wo man selber steht, ist Lukas 6 sehr gut geeignet. Ist dein Herz voll mit dieser Ehrfurcht vor Gott, mit Dankbarkeit? Bist du gedrängt vom Heiligen Geist zu gehorchen dem Herrn? Überprüf dich selbst. Lukas Kapitel 6, Vers 45. Es liefert die Antwort einem jeden. Man sieht einfach, dass man selbst noch so viel zu lernen hat. Ich lese mal den ganzen Vers, mir geht es um den letzten Teil, aber ich lese den ganzen Vers mal vor. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Wovon redest du den ganzen Tag zu anderen Menschen, wenn du sie triffst? Redest du von deinen Kindern vielleicht? Es ist nicht schlecht, über Kinder zu reden. Ich meine aber nur, überprüf dich selbst mal. Redest du am meisten über Kinder? Redest du am meisten über deinen Beruf? Über dein Hobby? Über dein Studium, über deine Passion, was ist das, was dich antreibt? Was gibst du von dir? Das ist das, wovon dein Herzen voll ist. Und es sind die falschen Dinge, wovon unsere Herzen voll sind. Das muss man ganz demütig zugeben. Aber bei mir ist es genauso. Ja? Und das ist das Wichtige, diese Begegnung mit dem Herrn, das räumt alles andere raus. Da ist kein Platz mehr für diese unwichtigen Sachen im Leben, tatsächlich, neben dem Befehl des Herrn. Und das Schöne ist, auch im 1. Korinther nochmal, um noch mehr Leistungsdruck abzubauen, den wir Christen uns selber sehr schön aufbauen, im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 27, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und wir sehen hier, wir machen oft einen Riesenfehler. Wir sehen diesen Paulus, wir sehen diesen Petrus, da wo sich so viele Menschen bekehrt haben. Wir sehen einen Gideon, einen Josef, einen Daniel, einen König David, Männer, die so viel geschafft haben. Aber es ist alles falsch. Der Herr hat durch diese Männer gewirkt. Er ist ja die Macht. Sie waren schwach. Sie sind nicht stärker als wir, sondern sie waren einfach erfüllter. Sie hatten Begegnungen mit Jesus Christus. Besonders im Alten Testament war das die einzige Methode, um überhaupt zu wirken. Ja, im Neuen sind wir ja versiegelt mit dem Heiligen Geist, aber trotzdem ist es so, dass wir diese Begegnung brauchen. Und es nimmt viel Leistungsdruck weg, dass wir es nicht aus eigener Kraft schaffen können und auch gar nicht versuchen müssen. Wir müssen die Begegnung mit Jesus haben. Das ist das, wo wir die Verantwortung selbst tragen, wo wir suchen können. Denn wir haben das abgeschlossene Wort Gottes und die Verantwortung. Und es ist fahrlässig, das nicht zu tun. Ja, wir brauchen alle die Begegnung mit Gott, egal ob Christen oder Nicht-Christen. Amen.